Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Präsentiert von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft.
Guten Abend, liebe Annika.
Guten Abend, lieber Tobias.
Ach, jetzt sitzen wir hier schon wieder. Es geht um einen neuen Brief und ich bin sehr gespannt. Er ist nicht so kurz wie der zweite, aber ich bin gespannt, ob wir trotzdem schneller damit durch sind als mit dem kurzen. Ich habe da so...
Hast schon erste Erfahrungen gesammelt?
Ja, ja.
Dann schauen wir mal.
Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu den Metadaten des vierten Briefes. Verschickt wurde er am 2. März, also jetzt kein ganzes Jahr später wie er beim letzten Brief. Wieder einmal, ich glaube, der hat nur an seine Verlobte geschrieben.
Du musst schon das Jahr noch dazu sagen.
Entschuldigung, 2. März 1916. Empfänger ist Edith Bratt. Das Ganze ist nur ein Auszug. Das ist also nicht der vollständige Brief. Und ja, ich glaube, so als kleine Besonderheit, es hat eine Fußnote. Mhm. Aber so, das sind so die Metadaten. Und verschickt, von wo er verschickt wurde, ist nicht bekannt.
Ja, wir können es vermuten oder einordnen, weil wir wissen, dass er zu dieser Zeit im Brockton Camp nach wie vor Cannock Chase Staffordshire im Trainingsmilitärlager, wie auch immer man das richtig benennen würde, in dem Zusammenhang eingesetzt war. Und insofern lässt sich schon nachverfolgen, da wir wissen, dass er am 1. März noch im Brockton Camp war, wird da mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am 2. März da auch noch sein.
Aber wir wissen es halt nicht mit absoluter Genauigkeit. Und ich würde sagen, Annika, ich übergebe mal an dich für die kurze Einordnung.
Wirklich kurz. Ich versuch's. Tolkien ist inzwischen 24 Jahre alt. Edith heißt noch Brett mit Nachnamen. Das wird sich aber 20 Tage später ändern. Da heiraten sie dann am 22. März 1916. Und dann heißt sie natürlich Edith Tolkien. Ich glaube, das ist jetzt so vielleicht die kürzeste Einordnung erstmal. Und dann würde ich sagen, steigen wir in den Brief ein und geben dann noch eine Einordnung so in Tolkiens Leben, was passiert
davor. Erstmal kommt die Zusammenfassung.
Stimmt, erst kommt noch die Zusammenfassung, danke.
Wie immer präsentiert.
Vom müden Sorgentropf, der unsere Briefe-Datenbank kuratiert.
Also er schreibt, Tolkien berichtet über schlechtes Wetter und dass er sich mit alten militärischen Vorlesungsunterlagen gelangweilt hat. Er erklärt, dass er an seinen unsinnigen Märchensprachen weiterarbeitet. Er erzählt Edith, dass er gerne ständig daran arbeiten möchte, aber er würde sich zurückhalten, weil er es für, in Anführungszeichen, ein verrücktes Hobby. So. Und damit würde ich sagen...
Ja, sollen wir dieses Zitat eben kurz vorlesen? Ich finde, das sind zwei so schöne Sätze. Vor allem...
Ja, mehr hat ja dieser naja, Brief auch fast nicht.
Ja, aber wir zitieren den Briefauszug, der hier abgedruckt ist, ja auch nicht im Ganzen. Aber ich finde es so nett, vor allem mit dem Wissen, das wir heute haben, was aus Tolkien nachher noch geworden ist. Ja, ja, ja. Also, im englischen Original klingt das Ganze so... Zitat, I have done some touches to my nonsense fairy language, to its improvement. I often long to work at it and don't let myself, because though I love it so, it does seem such a mad hobby. Zitat Ende.
Und in der deutschen Sprache ist dann Zitat, ich habe ein paar Striche an meinem Unfug mit der Feiensprache getan, zu ihrer Verbesserung. Ich habe oft Lust, daran zu arbeiten, und erlaube mir es nicht, denn so sehr ich daran hänge, kommt es mir ja doch wie ein höchst verrücktes Hobby vor.
Und was aus dem höchst verrückten Hobby geworden ist, das wissen wir ja dann.
Ja.
Also das ist halt...
Aber Feiensprache, das ist ja schon, also man muss halt wirklich zweimal hingucken.
Genau.
Um es zu lesen, weil es ist halt nicht Feensprache, nicht Fiensprache, nicht Feinsprache, sondern IIE.
Ja, also es ist eh sehr schwierig, das Wort Fairy vernünftig ins Deutsche zu übertragen, um das zu meinen, was Tolkien damit gemeint hat. Später wird aus Fairy ja Elf oder Elves im Englischen und im Deutschen dann Elben. Und da hat der Tolkien selber dran mitgewirkt oder seine Finger im Spiel gehabt und der deutschen Übersetzerin Margaret Carew damals die Anleitung gegeben oder den Vorschlag, sie möge... das mit Elben übersetzen und halt ein neues Wort dafür schaffen und nicht mit Elfen, weil da hat man so vor seinem inneren Auge diese kleinen Pixie Feen, sage ich jetzt mal, die ja jetzt nichts mit den ehrwürdigen Elben, die wir aus dem Silmarillion kennen, auch so qua Größe, Statur, Kampfgeist und so weiter zu tun haben. Insofern ist das schon sehr schwierig. Aber ich finde es interessant, dass es halt mal mit Feien übersetzt wird ins Deutsche, mal mit Feen. Dann hat er ja auch noch das Wort Goblins in diesen Urversionen drin. Das wird dann im Deutschen auch mit Goblin. Also ist ein bisschen schwierig, aber im Prinzip gemeint sind das, was später seine Elben in der Mythologie werden.
Sehr gut.
So viel dazu. Genau, was er mit seiner Feensprache oder Feiensprache meint, ist neben der Erschaffung der Sprache an sich und dem Bau dieser Sprache mit Grammatik und Ursprung und so weiter, haben wir ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass er ein Wörterbuch pflegt und das ja auch immer ständig erweitert. Und das ist im Prinzip der Ursprung oder das Ursprünglichste, was wir an Quenya haben, das Quenya-Wörterbuch. Vielleicht ein ganz kurzer Exkurs oder ein kleiner Exkurs, hoffe ich. Ich finde es sehr interessant, dass man an diesem Wörterbuch ablesen kann, wie sehr sein Alltag und sein Leben, sein alltägliches Leben damit in seine Mythologie reinwandert und halt Dinge, die mit denen er sich umgibt, jeden Tag so vermythologisiert werden. Zum Beispiel hatten wir ja in der letzten Folge das Wort oder den Namen Cortirion für Warwick. Und das hat er ja dann auch 1:1 übernommen und halt in seine Mythologie eingebaut. Und in dem Sinn war es ja dann sogar noch so, dass aus Cortirion ja später so in seiner Vorstellung dann halt Warwick wird. Das Ganze in dieser mythologischen Vergangenheit irgendwie angesiedelt ist. Naja, und in diesem Wörterbuch, da finden sich halt dann noch ein paar interessante Sachen. Zum Beispiel werden wir gleich noch von dem Ort Great Haywood erfahren. Das heißt dann im Quenya in der Zeit Tavrobel. Dann gibt es zum Beispiel noch Tol Withernon für den Ort Withernsea, Ecthelin für Edith, Ranon für Tolkien selbst. Also er baut da halt auch so Menschen mit in diese Sprache ein oder in dieses Wörterbuch.
Ja, aber es gibt da ja etwas, was du im Vorgespräch gesagt hast, was sehr wichtig oder zumindest sehr interessant ist, wenn es um die Benamung geht und auch um den Wortstamm sich handelt.
Genau, und zwar sind das ja jetzt Sachen, die sind ja ganz nett und ganz schön und ich sag mal relativ unkritisch. Aber es zeigt eben, wie er vorgeht. Und dann gibt es halt ein paar Wörter, da verhält es sich halt schon ein bisschen schwieriger und die muss man einfach mal kurz einordnen. Zum Beispiel gibt es das Quenya-Wort, tauchte auf Kalimbadie und das bedeutet Barbarei. Und von diesem Wortstamm von Kalimbadie, gibt es dann halt verschiedene Derivationen.
Was heißt das?
Also wenn ein Wort sich verändert oder wenn du von dem Wortstamm etwas dann hinzufügst und es, also eine Variation im Prinzip, ne? Wenn das dann aber davon abstammt sozusagen, so kann man es vielleicht erklären. Das heißt, dass das Ursprungswort für Barbarei ist Kalimbadie und dann gibt's Kalimbo, was ja auch diesen Kalim-Stamm hat. Kalimbo steht dann für einen wilden, unzivilisierten Mann, einen Barbaren, ein Monster, ein Troll. Das ist alles in Kalimbo mit inbegriffen. Und dann gibt's das Wort Kalimban, auch wieder der gleiche Wortstamm, bedeutet Germany, also Deutschland. Und dann gibt's noch das Wort Kalimbardi für Germans, also die Deutschen. Und da wird's halt echt tricky, weil man da merkt so, wieso werden jetzt die Deutschen mit einem Wortstamm für Barbarei und mit unzivilisiert und barbarisch Monster irgendwie gleichgesetzt, obwohl ja Tolkien eigentlich sich mit der Nibelungensage beschäftigt hat und mit Wagner und eigentlich so dieses Deutsche, Deutschsein, wie auch immer, nicht negativ gesehen hat, auch als Student nicht oder so. Durch diese nördlichen und auch skandinavischen Sagas und so ja da einen ganz anderen, vielleicht ein ganz anderes Mindset mitbringt als die meisten, vor allem Engländer in dieser Zeit. Aber ich finde, man merkt halt da schon, dass er auch nicht so ganz uninspiriert ist oder kann sich davon halt auch nicht so losmachen, was so um ihn herum passiert. Und er ist halt jetzt seit über einem Jahr in einem Militärcamp und in diesem Umfeld mit anderen Soldaten, die sich halt auf diesen Krieg irgendwie einschwören. teilweise vielleicht mit ganz viel Euphorie und oder vielleicht nicht mehr ganz so viel Euphorie wie noch vor 2 Jahren, aber ne, euphorisch vielleicht und sind da dabei und haben sich freiwillig gemeldet. Und vielleicht manche andere wie Tolkien, die halt eher so unter Zwang sich in Gänsefüßchen freiwillig gemeldet haben, das Ganze vielleicht ein bisschen kritischer sehen. Aber trotzdem gibt es halt in dieser Zeit gerade in Großbritannien halt schon eine riesige Propagandamaschine, die halt diese Gesellschaft einfach prägt. Und da ist dieses Bild vom deutschen Monster, weiß ich nicht, hast du bestimmt diese Plakate auch schon mal gesehen, wo du wirklich so ein Monster so gezeichnet siehst.
Ist mir
jetzt
nicht geläufig. Vielleicht suchst du ein Bild raus,
ich
das
wir
in die Show Notes
raus
tun können.
Genau.
Aber es ist ja auch nicht so, dass Tolkien das bis zum Ende, also so ist es ja nicht in die endgültige Fassung gekommen. Ich weiß gar nicht, ob Sachen wie Deutschland, also Germany oder Tolkien bzw. Edith überhaupt nachher im finalen Quenya noch enthalten sind.
Nein, also nicht, dass wir jetzt so damit was anfangen könnten, weil er ja dann schon irgendwann diesen Schritt macht, weg von seinem Alltag, von seinem Leben. Es gibt dann schon bestimmte Sachen, die übrig bleiben, wie Toleresia oder so, was halt so das Wort oder die Übersetzung der elbische Name oder Quenya-Name für England ist. Das bleibt schon als Ort irgendwie übrig, aber es wird nicht mehr mit England komplett gleichgesetzt. Er macht sich ja von dieser Allegorie los und das ist es ja hier im Prinzip, das sind ja Allegorien. Also man merkt, dass er da halt in dieser frühen Zeit oder in dieser frühen Phase halt davon auch nicht ganz frei war, obwohl er sich dann ja später sehr vehement dagegen wehrt. Und mir ist das halt eben auch ganz wichtig an der Stelle, dass das halt eben nicht etwas ist, was ihn dann später, als er dann seine Mythologie wirklich zu Papier bringt und Geschichten daraus baut, das da noch mit reinfließt. Die Orks sind nicht die Deutschen. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Und das war auch Tolkien total wichtig. Das sagt er ja auch in verschiedensten Interviews später. Aber ich fand es halt sehr interessant, wenn wir schon über dieses Quenya-Wörterbuch sprechen und diese aufs Deutsche Reich bezogenen Wörter stammen halt aus dieser Zeit 1915, 1916 seiner Militärausbildung. Und da sieht man halt eben, dass die Propaganda und der Militärdienst halt seine erfundene Sprache prägen und das halt alles so mit reinwirkt und ihn alles halt irgendwie auch, ja, inspiriert.
Einen anderen Teil dieses Briefes schreibt natürlich par excellence, dass auch 1916 das britische Wetter britisch war. Diesen scheußlichen Geniese.
This miserable drizzling afternoon. Yeah.
Ja, also man merkt, man stellt schon fest, Wetter hat's Tolkien angetan. Also im letzten Brief ging es um Wetter, jetzt ging es um Wetter. Wie gesagt, schade ist halt, dass wir nur so wissen, dass es ein Auszug ist. Mm. Wir aber auch nicht wissen, ein Auszug von wie viel. Also das waren ja jetzt ähnlich wie irgendwie, was war das, der zweite Brief, der dann doch irgendwie nur aus drei Sätzen bestand. Eins, zwei, ja, auch im Deutschen komme ich auf 3 Punkte.
Mhm.
Gibt dann halt noch einen Doppelpunkt mit einem Gedankenstrich. Also man könnte vielleicht sagen, es sind 4. Also wir wissen jetzt nicht, ist das auf einer Postkarte gewesen und es fehlt eigentlich nur irgendwie so meine Herzallerliebste und Co. Oder ist das eher ein 5-Seiten-Roman gewesen, wo er sich jetzt den Mittelteil rausgenommen hat. Also da finde ich es ein bisschen schade, dass uns so die Einordnung fehlt, wie viel Auszug ist das. Also prozentual, also ist es ja ein Unterschied, ob das ein Zehntel des Briefes ist, dann wäre das höchst interessant. Da steht in den anderen 90%. Wenn man sagt, okay, das sind jetzt 90% des Briefes, dann kann man sagen, okay, dann gibt's noch irgendwie eine liebevolle Floskel am Anfang und vielleicht noch 2 Sätze am Schluss. Ich freue mich auf die Hochzeit und alles gut, ich bin bald da. Also das finde ich halt so ein bisschen schade, dass wir da nicht wissen.
Das wäre mal echt noch spannend. Also man muss ja noch nicht mal, ich glaube, da würden sich alle Tolkien-Fans die Finger danach lecken, ne? Wenn man irgendwie halt alles lesen könnte, was da an Korrespondenz halt noch da ist. Und das muss eine Menge sein. Kann ich natürlich auch verstehen, dass manche Sachen zu persönlich, zu intim sind, wie auch immer, dass man das halt auch aus so einer Publikation rauslässt. Vor allem ja auch in der Zeit, in der dieses Buch erschienen ist. Ich muss jetzt gerade nochmal gucken, von welcher meine Ausgabe hier ist. Ja, also 1981 ist das zum ersten Mal veröffentlicht worden. Sagen wir mal, in den 80er Jahren war man natürlich schon auch sehr offen mit sehr vielen Themen, vielleicht teilweise offener als bis heute
sind. Ja, aber Christopher Tolkien hat sich ja ganz bewusst entschieden, dass private, also
genau,
emotional private Sachen privat bleiben.
Was auch gut ist, finde ich. Also klar würde ich es gerne lesen und würde es mich
Klar, damit haben wir jetzt 40 Jahre später die Möglichkeit,
ja,
immer noch damit zu arbeiten. Und du hattest das ja im letzten Brief mit John Garth, der ja Einblicke in Teile der Briefe bekommen hat und sie auch zitieren durfte, die bisher noch nicht veröffentlicht wurden. Das heißt, je nachdem, wer da dann natürlich anklopft und wie er anklopft, besteht natürlich durchaus die Möglichkeit nochmal.
Es hätte vor ein paar Jahren eine Biografie geben sollen über Hillary Tolkien, also Ronalds Bruder. Und die ist gestoppt worden. Da wären Briefe drin gewesen, sowohl von Hillary als auch von Ronald an ihre jeweiligen Frauen. Und die waren dann halt im Estate zu privat oder zu intim, wie auch immer. Man hätte aber den Autoren die Möglichkeit gegeben, das halt zu revidieren und dann so zu veröffentlichen. Und die haben sich dann dafür entschieden, oder der Verlag, muss ich jetzt nochmal nachgucken, auf jeden Fall wurde dann nicht von Seiten des Tolkien Estates, sondern halt eben von den Buchmachern wurde das Ganze dann gestoppt. Und ich finde das so schade, weil ich mir denke, okay, klar wäre das mit den Briefen total toll gewesen. Vielleicht war dann aber halt auch zu vieles obsolet oder nicht mehr belegbar oder fehlt dann die Hälfte vom Buch. Aber mich hätte es halt trotzdem interessiert, mal mehr über diesen Bruder zu erfahren. Oder halt, der halt so, wenn die dann aus diesem Kindes- und Teenageralter raus sind, erfährt man nicht mehr allzu viel über ihn. Das finde ich so schade. So ab und zu taucht er mal auf, aber ja.
Aber ich glaube, wir schweifen gerade massiv
ab. Wir schweifen total ab, aber ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das ist so dieses Bedürfnis nach mehr Briefen, nach mehr Inhalt. Andererseits finde ich es auch gut, wenn das halt geschützt wird, so diese Privatsphäre, ne? Das ist halt immer so ein Abwägen. Gut, womit wollen wir weitermachen?
Tja, das ist eine sehr gute Frage, vor allem da ich meine Notizen gerade zugemacht habe.
Ah, sehr schlau. Soll ich dann mal so ein bisschen einordnen, was ist so davor passiert, was passiert danach und so weiter?
Ja, wir können jetzt gerne zur hysterischen Einordnung kommen.
Allerdings die historische Einordnung in Tolkiens Leben, nicht die historisch globale Einordnung, oder? Da war ja beim letzten Brief ja schon uns ein bisschen schwer getan.
Nein, ich habe ja gesagt, die historische Einordnung sollte natürlich einen Fokus auf Tolkien haben. Mhm. Aber wenn jetzt gerade irgendwie im Zweiten Weltkrieg die Hiroshima-Bombe gezündet wird und er schreibt irgendwie von dem hellen Blitz und dem Schrecken durch und es wird nicht klar, dass er sich darauf bezieht, dann ist das natürlich eine durchaus relevante Aussage.
Na klar.
Und wir haben ja auch dieses Mal gesagt, weil der nächste Brief ja etwas länger wird, springen wir auch ein wenig in die Zeit vor. Also wir gucken natürlich vom letzten Brief bis jetzt, was ist passiert. Aber wir gehen noch ein paar Wochen weiter, ich glaube 4 Wochen. Springen wir, damit wir im Prinzip schon mal so abdecken können, was bis zum nächsten Brief passiert, damit wir da dann nicht in die Retrospektive gehen müssen.
Weil da wird es genug geben.
Da wird es mehr als genug geben. Du hast ja schon gesagt, ich soll mir von Karfreitag bis Ostermontag nichts vornehmen. Du würdest gerne diesen Brief mit mir besprechen.
Diesen kleinen, unbedeutenden Brief, der da so völlig losgelöst in der Atmosphäre rumschwirrt. Genau. Also, was ist passiert? Ich hatte ja schon erwähnt, in 20 Tagen ab diesem Brief ist die Hochzeit und Tolkien sucht vorher, weiß jetzt nicht genau wie lange vorher, ist nicht so ganz geklärt, aber vielleicht so, keine Ahnung, 4-5 Wochen vorher, sucht der Father Francis auf, also den Pater, der ja seine Vormundschaft übernommen hatte. Und da geht's um Finanzen, also der hatte wohl irgendwie so Aktienkapital oder so für die Jungs angelegt. Beziehungsweise halt das, was von Ronalds Mutter, also von Mabel Tolkien vielleicht noch übrig war, ich weiß es nicht, ist nicht so ganz geklärt. Auf jeden Fall gibt's da irgendwie noch Geld, nicht viel, aber da ist was. Und das möchte Tolkien halt klären mit ihm, dass er das halt überschrieben bekommt auf seinen Namen. Und eigentlich möchte ihm auch ganz gern halt von der Hochzeit erzählen, aber schafft's dann irgendwie doch nicht. Also erzählt sie ihm dann doch nicht. Und ich vermute, dass es halt ja auch damit zusammenhängt, dass Father Francis die beiden ja dann erstmal so getrennt hat, als sie noch sehr jung waren und Ronald verboten hat, Edith weiterzusehen, bis er halt volljährig ist. Dann kann er natürlich tun und lassen, was er will. Und vermutlich schwingt das da halt mit. Knapp 2 Wochen vor der Trauung erzählt das ihm dann aber doch, aber halt eher so, weil er halt dann doch nicht anders kann und schreibt ihm das. Und Father Francis freut sich halt sehr für die beiden und wünscht ihnen alles Gute und würde gerne die Trauung auch durchführen. Dafür ist es aber halt leider schon etwas zu spät, weil nur zwei Wochen ist jetzt nicht so lang hin. Und es ist halt schon alles in die Wege geleitet und alles arrangiert. Und dann, ja, heiraten die beiden eben am Mittwoch, den 22. März 1916. Und der Mittwoch ist wichtig, den haben sie sich ausgesucht, weil es der Wochentag ist, als sie sich nach Tolkiens 21. Geburtstag wiedergesehen und dann ja auch verlobt haben. Und deswegen heiraten sie an einem Mittwoch. Also das ist halt irgendwie ganz nett. Genau, und dann gibt es da noch eine kleine, vielleicht Anekdote oder so, oder ein Missgeschick, wie auch immer. Edith wusste nicht, dass sie bei der Trauung eintragen muss, wer ihr Vater ist und was der beruflich macht. Darauf ist sie nicht vorbereitet und kriegt dann irgendwie Panik, weil sie Tolkien bis dahin nichts von ihrer unehelichen Geburt halt erzählt hatte und den Namen ihres Vaters da halt auch nicht hinschreiben möchte. Sie erzählt es übrigens auch ihre vier Kinder, wissen, bis Edith stirbt, nicht wie ihr Vater hieß. Also das, heute wissen wir das, aber das hat sie da mal sehr geheim gehalten. Jedenfalls schreibt sie halt in ihrer Panik den Namen ihres Onkels, Frederick Brad, hin und erzählt dann halt nach der Trauung Tolkien so von dieser Unehelichkeit. Und Tolkien findet das gar nicht so schlimm. Er schreibt dann irgendwie später zu ihr, dass er sie jetzt nur noch mehr liebt deswegen. Aber jetzt müssen sie das erstmal vergessen und in Gottes Hand geben. So, ne, so Schwamm drüber mäßig. Und ja, also das ist noch so eine Anekdote.
Und wie hieß jetzt ihr Vater? Spann uns nicht so auf die Folter.
Das muss ich nachgucken. Aber kann ich ja schnell machen. Aber das habe ich mir tatsächlich
nicht. Wie funktioniert das denn, wenn dein Mobiltelefon im Flugzeugmodus ist?
Das fragt mich mein Mobiltelefon gerade auch. Aber es gibt ja die Adapedia und auf die ist bestimmt Verlass. Nein, ich will nicht ihre Enkelkinder wissen. Die würde ich wahrscheinlich eher noch hinbekommen. Okay.
Steht das nicht auch in dem Buch, das Walking Tree rausgebracht hat?
Das müsste da drin stehen. Also auf der Adapedia steht es nicht. In der Wikipedia steht es auch.
Und im Tolkien Gateway?
Warte. Ihrer Mutter, Cousine, bla bla. Nein, nicht Rolkin.
Edith war also ein uneheliches Kind.
Ja.
Abgründe tun sich hier auf.
Vielleicht habe ich aber auch zu viel gesagt, als ich meinte, wir wissen das heute. Vielleicht wissen wir es immer noch nicht. Das kann natürlich auch sein. Ah doch, Alfred Frederick Warlow. Und ihre Mutter hieß Frances Brett.
Und wie hieß jetzt ihr Onkel?
Frederick Brett.
Also ist ja nur halb gelogen.
Ja, Alfred Frederick Warlow. Also der Vorname, der zweite Vorname und der erste Vorname stimmen überein. Der Nachname halt irgendwie so überhaupt nicht. Ja, wenn sie jetzt natürlich den Namen ihres Vaters dahingeschrieben hätte, wäre ja dann bei der Trauung aufgefallen, dass sie ein unehrliches Kind ist. Und naja, sie ist ja zum katholischen Glauben konvertiert, was ihr ja auch schon irgendwie eher schwer gefallen ist. Und ich glaube, da hat sie einfach irgendwie Panik bekommen und war ja sicherlich auch gerade, ne, in der Zeit, die Gesellschaft, sicherlich total unangenehm. Das ist nichts, was du mal eben so, ach ja, bin ich halt ein unehrliches Kind heute, macht das überhaupt nichts mehr. Es kräht keine Hand danach. Aber damals war das halt schon schlimm. Und dann ist sie auch noch weise. Also, ne, die Mutter ist ja auch tot. Ist halt irgendwie schlimm. Naja, also das ist so eine Geschichte halt um diese Trauung, was wir davon halt wissen. Sie machen dann, wie heißt das? Honeymoon auf Deutsch?
Flitterwochen.
Flitterwochen, danke, genau. Sie machen
in Oxford.
Nein, nicht ganz. Sie machen ganz kurze Flitterwochen, das ist ungefähr eine Woche. Und zwar fahren sie nach Clevedon in Somerset. Da gibt's auch noch eine nette Begebenheit. Sie besuchen da die Cheddar Caves. Das sind so Tropfsteinhöhlen. Und das ist sehr, also sehr bekannt. Heute ist das, glaube ich, von...
Ich dachte schon Käsehöhlen.
Auch, ja. Also das ist kein Zufall, der Name Cheddar. Aber ja, auf jeden Fall besuchen sie halt diese Höhlen. Wenn man sich die Fotos anschaut... Und laut Dimitra Fimi, wenn man da mal gewesen ist, dann sieht man das auf jeden Fall sofort. Wenn man dann Gimlis Beschreibung und Loblied sozusagen
von Helmsklamm.
Naja, genau, von den glitzernden Grotten von Aglarond liest, dann ist das im Prinzip fast 1:1, nur dass die glitzernden Grotten halt riesig sind. Und die Cheddar Caves, die sind zwar sehr verwinkelt und so, aber das, was man als Besucher zumindest heute besuchen kann, ist schon groß und verwinkelt und so, aber die Decken sind jetzt nicht wahnsinnig hoch scheinbar. Ich weiß es nicht, war ja selber leider noch nie dort, aber muss sehr, sehr schön und eindrücklich sein. Und das besuchen sie halt eben in ihren Flitterwochen und verbringen da halt eine ganz schöne Zeit. Und da merkt man halt auch, dass Tolkien halt so von allem eigentlich inspiriert wird, was er so auf seinem Weg durch sein Leben erlebt und sieht. Ja, wo mache ich denn hier weiter? Ich habe ein bisschen chaotisch meine Sachen aufgeschrieben. Auf jeden Fall, was ich auch sehr cool fand, ist bei Christina Scull und Wayne G. Hammond in der Chronology findet sich das. Da wird erwähnt, dass sogar noch im Vorfeld zur Hochzeit die TCBS-Mitglieder Tolkien zu seiner Hochzeit schon so im Vorfeld gratulieren und ihm beglückwünschen und sich halt total mit ihm freuen. Und das fand ich halt gerade spannend, eben im Vergleich zu Father Francis, wo er sich dann doch schwer tut, ihm davon zu erzählen, sagt das seinen Freunden halt schon und teilt es ihnen mit und lässt sie halt auch teilhaben an seinem Glück und an seiner Freude. Das fand ich halt so ein sehr schönes Detail.
Naja, aber
Detail.
Man muss auch sagen, also bei aller Respekt gegenüber Father Francis, den er ja hatte, er hat ja auch sehr unpopuläre Entscheidung getroffen und es Tolkien mir sicher auch nicht leicht gefallen, Edith da nicht zu sehen. Mhm. Und das ist natürlich, es ist eine Respektsperson, es ist ein Mentor, das ist jetzt kein Saufkumpane. Nicht, dass die TCB, also Teesaufkumpane. Ja. wenn ich mir überlegen würde, wem ich halt sagen würde, dass ich, wenn ich dann heiraten täte, das würde ich Freunden eher sagen als irgendwelchen Vorgesetzten bei der Arbeit, als irgendwelche ehemaligen Lehrer und Co., auch wenn ich eine enge Beziehung zu denen hätten. Gerade in dem Bezug auf den also es ist ja nicht so, dass Tolkien jetzt jemand X-Beliebiges heiratet.
Ja, ja.
Und die Person ist ja mittlerweile katholisch. Und ich glaube, bei jeder anderen Person wäre das Tolkien leichter gefallen. Aber die Person, die ihm verboten wurde zu treffen für die nächsten Jahre, und dann jetzt genau mit dieser Person den Bund der Ehe einzugehen. Also ich glaube, das ist einfach nochmal so dieser emotionale Punkt, weshalb es ihm wahrscheinlich unglaublich schwer fiel, es ihm überhaupt zu sagen, dann aber doch am Ende sein Gewissen.
Mm. Ja, und Father Francis war ja auch das Nächste, was Tolkien zu einer Vaterfigur hatte. Und ist ja schon eine sehr, sehr wichtige Person in seinem Leben.
Ja, aber trotzdem, erstens ist er nicht sein Vater.
Mm.
Er hat natürlich diese emotionale Bindung, aber wie gesagt, er war jemand, den Tolkien den Umgang mit der Person verboten hat, die Tolkien liebt. Und dann einfach nochmal zu sagen, so, also es gibt die Personen, die sagen, gerade aus Trotz, und jetzt bin ich es ihm richtig auf die Nase. Wir wissen aber beide, selbst wenn wir nur bei Brief 4 sind, oder 5?
4.
4, okay. Er war jetzt nicht so die Rampensau. Er war nicht der sich vorne, ja, er hat auch mal einen Bus geklaut. Aber er war trotzdem nicht die Person, die sich jetzt auf eine Bühne stellt, also nicht zu dem jetzigen Zeitpunkt, und jetzt irgendwie so aus komplett Protest gehen. Das heißt, streng katholisch, Vorbildfunktion, Finanzverwalter über Jahre, Person mit Autorität, der mir verbietet, mich mit meiner Person, die ich liebe, zu treffen, der mir sogar den kompletten Kontakt untersagt. Und dann dahin zu gehen, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Tolkien alles andere als leicht gefallen ist und dass es wirklich so sein Gewissen und doch auch den Respekt gegenüber der Person.
Ja.
Und ich hatte auch so den Eindruck, und hast du noch was zu der Einordnung?
Ja, noch eine Menge, aber wir können da erstmal weitermachen. Das passt
nee, weil
schon.
Ich würde mich schon fast zum Fazit dann nämlich switchen, weil.
Nee.
Ja, dann aber hurtig.
Ja, ich habe ja noch einiges. Also, ja. Aber bring doch den Gedanken noch
nee,
zu Ende.
Nee, geht nicht, weil dann wenn ich damit weitermache, bin ich im Fazit zu dem Brief.
Okay, dann merkst du dir.
Ich versuch's. Ich muss es halt einfach schnell machen, damit ich es nicht vergesse. Alter Mann und so.
Du hast mehrere Geräte vor dir, wo du dir Dinge notieren kannst und hinter dir sogar noch Block und Griffel. Also das wirst du ja wohl noch hinkriegen.
Nein.
Nein, dann müssen wir halt drauf verzichten. Oder wir ziehen das Fazit vor. Können wir natürlich auch machen.
Mach.
Ja, ich fand es jedenfalls schön, dass er seinen TCBS-Freunden, ich glaube, das müssen wir nicht nochmal erklären, hatten wir in der letzten Folge, oder? Wer die TCBS sind, also Christopher Wiseman, Rob Gilson und Geoffrey Smith, seine drei engsten Freunde, die auch in diesen Briefen, die sie da hin und her schicken und auch gratulieren wegen Hochzeit und so, geben sie auch Feedback zu dem in der letzten Folge erwähnten Gedicht, nämlich Criterion Among the Trees, und ne, geben halt da ihre Meinung dazu. Das fand ich halt auch sehr schön zu sehen, dass dieser Austausch halt stattfindet. Nach den Flitterwochen kommen sie logischerweise wieder zurück. Im April zieht Edith nach Great Heywood. Das ist auch in Staffordshire und eben näher zu dem Cannock Chase, also zu den Militärcamps, wo Tolkien eben immer wieder so hin und her stationiert wird, dass sie halt eben nicht so weit immer zueinander fahren müssen. Und da zieht sie eben auch wieder ein mit ihrer Cousine Jenny Grove. Die ist etwas älter als Edith und hat sie auch im Prinzip mit aufgezogen, kann man sagen. Und dass sie halt eben nicht alleine wohnt. Und während Edith und Ronald verlobt sind, ist Jenny Grove halt auch immer so eine Art Anstandsdame. Die könnten jetzt da nicht alleine irgendwie zu zweit sein. So, aber dann sind sie ja verheiratet, können aber halt trotzdem nicht zusammen dauerhaft wohnen, weil er ja in diesem Camp halt ist, aber können sich halt schon öfters mal sehen und auch länger und können dann auch beieinander übernachten. Also das geht dann alles jetzt. Und am 13. Mai, das ist vielleicht auch noch ein wichtiges Datum, da besteht Tolkien die Prüfung zum Fernmeldeoffizier, zum Signaling Officer, hat dann also auch einen wichtigen Punkt in seiner Militärausbildung bestanden und erledigt. Und ab diesem Zeitpunkt tickt so ein bisschen die Uhr, weil jetzt ist eigentlich seine Ausbildung abgeschlossen und er kann jetzt jederzeit eingezogen werden. Und das ist halt so ein bisschen, ja, so eine Sache. Dann gibt es noch ein sehr schönes Ereignis. Am 27. und 28. Mai 1916 wird Geoffrey Smith beurlaubt und er besucht Tolkien, Edith und Jenny Grove in ihrem Haus in Great Heywood. Es ist halt auch schön zu sehen, dass die Freunde sich da halt auch noch sehen können. Ja, 2. Juni kommt dann der Marschbefehl für Frankreich.
Wir sind jetzt schon im Juni.
Und ich glaube, ich habe vorhin zwar erwähnt, dass er Signaling Officer jetzt die Prüfungen bestanden hat, aber nicht, dass er im Januar 1916 sich für diese Spezialisierung meldet oder wie auch immer entscheidet, ne, dass er eben da in diese Nachrichtenübermittlung, in diese Schiene geht. Ja, also am 2. Juni kommt dann der Marschbefehl für Frankreich und er wird für 48 Stunden beurlaubt, hauptsächlich um
seine Angelegenheiten zu regeln.
Genau, um Abschied zu nehmen im wahrsten Sinne. Und diese 2 Tage, die verbringt er dann eben auch mit Edith, verabschiedet sich von ihr am 4. Juni und am 6. Juni ist dann seine Überfahrt nach Calais. Also da landet er dann in Frankreich.
Gut, aber ab diesem Punkt würde ich sagen, reicht jetzt zumindest für den Brief, der jetzt Anfang März ist.
Mhm.
Und der nächste Brief wird dann ja auch sehr lang.
Ja.
Und bezieht sich ja auch viel um den Weltkrieg. Ich hatte ja gerade gesagt, irgendwie hier mein großes Fazit, da fiel mir auf, dass wir jetzt schon so viel über den historischen Kontext gesprochen haben, dass das, worauf ich mich eigentlich beziehen wollte, überhaupt gar nichts mit dem Brief zu tun hat.
Tja,
der also Brief. Also fällt's raus.
Oh nein.
Doch, ich weiß es auch mittlerweile echt nicht mehr.
Hm.
Ich für meinen Part würde sagen, es ist ein Brief, deren Verwendung ich nach wie vor nicht verstehe, warum der reinkommt. Also wir haben hier jetzt zwar den Hinweis, dass er halt mit der elbischen Sprache und vielleicht ist es auch deshalb nur der Auszug, weil es wirklich nur aus diesem Brief so das Einzige war, was irgendwie so für Tolkiens Werk und Leben im Nachgang zu verwenden war. Aber ich glaube, man möge mich da draußen eines Besseren belehren. Wenn dieser Brief gefehlt hätte, hätte mir, glaube ich, nichts gefehlt. Also war jetzt keine so tiefgreifenden Informationen oder Ideen oder Punkte, die sich gesagt hat, yo. Also, wie gesagt, das hatte ich ja am Anfang vom 2. Brief.
Mhm.
Und als wir damit durch waren, dachte ich mir so, wow, hier und hier und XYZ. Aber hier, der Brief vom 2. März 1916, der hätte auch...
Ich widerspreche dir gleich, aber mach noch deinen Satz gern zu Ende.
Der hätte man noch rauslassen können, meiner Meinung nach.
Also es ist von diesen 4 Briefen, die wir jetzt haben, der erste, in dem irgendetwas mit Elbisch erwähnt wird, wenn man jetzt mal von dem Wort Curtirion im letzten Brief, also im 3. Brief, absieht. Dann ist das der erste Hinweis darauf, wie früh und wie strukturiert Tolkien an sein Werk geht, dass er da eben
Ja, aber ich unterbreche dich sofort. Das ist der erste Brief in diesem Buch. Und wir hatten vorhin die Thematik, dass es weit mehr Briefe gab, als hier drin abgebildet sind. Und wir wissen auch, dass Tolkien wesentlich früher angefangen hat.
Ja,
Und das ist so, dass ich sage, nicht, dass mir das Thema nicht wichtig wäre, oder ich sage, dass das Thema Elbisch nichts in diesem hier drin zu suchen hat, um Gottes Willen. Ich finde einfach nur, also dieser Brief ist, also ich weiß nicht, ob man darüber 50 Minuten reden muss.
Naja, gut, dann zumindest über die Einordnung. Aber ich finde schon, dass er wichtig ist, eben weil er halt zeigt, dass er daran arbeitet. Es kann ja auch sein, dass in den anderen unveröffentlichten Briefen das halt so noch nie erwähnt wird, weswegen man den hier genommen hat. Oder eben dieser Zusammenhang aus Militärausbildung, Kriegszusammenhang, wie auch immer, Hintergrund, plus Elbensprache und nicht. Ich sitze in meiner Elbensprache oder Feensprache, Märchensprache, was auch immer, 1912, als die Welt noch im großen Teil in Ordnung war. Und ich glaube, dass dieser Zusammenhang schon viel macht und viel, ja, halt einfach einen Zusammenhang tatsächlich herstellt, der vielleicht so nicht gegeben ist. Und das finde ich schon sehr auffällig. Und deswegen, ich finde es gut, dass der drin ist. Natürlich, wenn er weg wäre, würde uns nicht fehlen, weil logisch, dann wüssten wir es ja auch nicht, dass er uns fehlt oder dass er nicht drin ist. Wer weiß, was sonst alles nicht da ist. Aber ich kann schon verstehen, dass Carpenter diesen Schnipsel ausgewählt hat. Vor allem, wenn du dich halt wissenschaftlich ja auch damit beschäftigst, mit der Entwicklung dieses Werkes, dieser Mythologie, dieses wachsenden.
Ja, aber gut, aber ich meine gerade, also es, ich weiß, ich bin dumm, aber.
Ach Quatsch.
Inwieweit nutzt mir dieser klitzekleine Schnipsel, außer dass es eine zitierfähige Quelle ist, um zu sagen, dass sich Tolkien mindestens seit dem 2. März 1916 mit Elbisch beschäftigt hat, ist ja, weil alles, was wir daraus ja jetzt an Hintergrundinformationen haben, steht ja nicht in diesem Brief. Das sind ja Sachen, die wir aus dem historischen Kontext haben. Und diesen historischen Kontext hätten wir auch ohne diesen Brief.
Ja, aber wüssten wir ohne diesen Brief, dass er da halt schon so lange dran arbeitet? Weil es ist ja schon so, wenn du mal überlegst, 1981, als dieses Buch veröffentlicht wurde, was haben wir da an der History of Middle-Earth? Was haben wir da am Silmarillion? Das ist jetzt raus, ne? Da hat Christopher sich drum gekümmert. Aber das, den Wissensstand, den wir heute haben, wie früh er daran arbeitet und wie lange sich das zieht und dass er erst eine Sprache erfindet und sich dann überlegt, wer könnte diese Sprache gesprochen und gebraucht haben und was, welche Vorgeschichte hat dieses Volk oder was auch immer, die Sprechenden dieser Sprache. Das ist ja schon etwas, was vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so einleuchtend war, wie es jetzt für uns ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr viele Menschen geben wird, die das vielleicht auch jetzt heute zum ersten Mal hören. Und dann finde ich, es ist schon ein wichtiger Hinweis. Oder zumindest interessant. Und du gibst ja keine Briefe raus, wenn sie uninteressant sind.
Ja, wobei hier natürlich muss man auch sagen, hier ist ja noch weder von Quenya noch von der Elbensprache. Also wie gesagt, ich bin jetzt bewusst mal auf der
anderen Seite.
Auf der anderen Seite. Klar muss man sich überlegen, dass dieses Buch vor 40 Jahren rausgekommen ist und dass sich natürlich auch das Sprachbild geändert hat. Und dass natürlich dieser Brief ja generell aus vor über 100 Jahren geschrieben wurde, wo die Sprache eh nochmal anders war. Und wie hier ja auch mit jemandem geschrieben habt, der mit Auszeichnung sein Studium, ich überlege nur gerade, was er war.
Sprachwissenschaftler.
Nein, Diplom ist es ja nicht, das war ja Deutsch, er hatte sein Master, oder?
Ja, das führt jetzt wirklich zu weit, aber im Großen und Ganzen kannst du sagen, sein Master oder sein Magister oder, ja, nee, das ist. Ja, das englische System ist anders. Ist okay. Egal, er hat seinen Abschluss
gemacht, dass ich natürlich mit Sprachen auskenne. Also ich würde sagen, lass uns das dabei beruhen. Für dich war er informativ, für mich nicht.
Mhm. Vielleicht noch eine Kleinigkeit, die ich in der letzten Folge schon so am Rande erwähnt hatte und ja versprochen hatte, dass wir darauf nochmal zurückkommen. Als Tolkien auf dem Schiff oder auf der Überfahrt ist nach Frankreich, vermutlich beginnt er dort ein Gedicht, auf jeden Fall stellt er es fertig in Frankreich und in der frühesten Fassung gibt er diesem Gedicht den Quenya-Namen Tol Eressia und später ändert er den Titel in The Lonely Isle, also die einsame Insel und setzt dann noch eine Widmung dazu für England. In diesem Gedicht beweint er den Abschied von seinem Heimatland und es ist halt sehr anrührend. Und das ist halt auch wieder so ein, übrigens kommt da auch dann nochmal der Name oder der Ort Cortirion vor, also ne, bezieht sich immer alles aufeinander. Und das ist halt auch so ein Hinweis, wie halt seine Mythologie sich in dieser frühen Zeit eben so stark an England knüpft und er halt auch so ein starkes Heimweh dann auch empfindet, wo er halt wirklich dann in so einem ganz ungewissen Umfeld in ein anderes Land kommt. Das fand ich noch sehr spannend, das einfach auch zu wissen. Und dass er halt überhaupt ja Gedichte schreibt, hatten wir in der letzten Folge schon besprochen, dass das ihm mehr und mehr wichtig wird. Und in dieser Zeit, also natürlich vor seiner Einberufung, aber in dieser Zeit bemüht er sich auch, Gedichte zu veröffentlichen, was dann bei einem Gedicht Goblin Feet auch passiert und gelingt. Aber bei anderen Gedichten, die er einem Verlag angeboten hat, kriegt er eine Absage und ist dann natürlich enttäuscht. Also das fand ich noch so interessant. Und die global-historische Einordnung kommt dann eh beim nächsten Brief.
Und damit gehen wir auch dann in das letzte Kapitel für heute, also fünf von dieser Folge, nämlich den Ausblick auf den nächsten Brief. Das ist mal wieder ein ganzer Brief, nachdem die letzten drei ja eher an Auszüge waren. Er geht nicht an Edith Bratt, auch nicht an Edith Tolkien.
Yay, endlich mal ein Brief, der nicht an Edith ist.
Es geht an G.B. Smith. Und zwar vom 12. August 1916. Und es ist der bisher mit 2,5 Seiten längste Brief, den wir bis hierhin besprechen.
Und ich bin so dankbar, dass der in Gänze abgedruckt ist. Der ist so wichtig und der ist so toll und da ist so viel drin.
Ganz kurz, war das der in Gänze ausgestellt war in Oxford, den du so toll fandest?
Das ist die Antwort sozusagen darauf. Wir haben ja hier in diesem Buch ja nur Tolkiens Briefe.
Ah.
Und der Brief.
Ich wusste gerade nicht, ob Tolkiens Brief damals in Oxford.
Ja, nee, also da war ausgestellt der Brief von Smith, den er Tolkien schreibt. Ich werde da jetzt nicht vorweggreifen, weil sonst wird das noch länger und dann sitzen wir noch eine Stunde und befassen uns nicht mit diesem Brief. Das machen wir erst in der nächsten Folge. Aber da werden wir einiges aufrollen und einiges aufholen und es wird emotional, zumindest für mich. Wie es euch da draußen geht, weiß ich nicht.
Ihr könnt pausieren, Anni muss das durchziehen.
Genau. Aber
und da wir gesagt haben, keine Flüssigkeiten oder nichts zu trinken in den Ohrensessel, das gilt auch für Tränen.
Oh wei, dann muss ich mir irgendeine Decke umlegen, die das dann auffängt. Nein, schauen wir mal, also es ist auf jeden Fall ein sehr bedeutender Brief und wir werden auch in der nächsten Folge mit Sicherheit Briefe zitieren, die nicht hier in diesem Band abgedruckt sind, weil sie halt eben nicht von Tolkien geschrieben wurden. Hier ist ja nur Tolkiens Seite drin. Ist aber wichtig für den Gesamtkontext und für diese Freundschaft. Also es wird in der nächsten Folge sehr viel um die TCBS gehen.
Wunderbar. Ich bin sehr gespannt. Ich sage vielen lieben Dank, Annika.
Danke dir.
Und wie wir es ja schon gesagt haben, wir nehmen über Ostern dann die nächste Folge auf, das heißt, ihr müsst nicht ganz so lange warten, bis es die nächste Folge gibt.
Und bis dahin könnt ihr euch ja die Zeit vertreiben und mal wieder einen Brief schreiben.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.